Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Drei neue für die Übergangszeit beim SPD-Parteivorsitz. Andrea Nahles verabschiedet sich. Schwesig, Dreyer und Schäfer-Gümbel kommen. Und dann? Wie geht's da weiter bei der SPD? Das ist Thema hier im Update-Podcast am Montag. Also Schwesig will tatsächlich schon mal nur für die Übergangszeit diesen Job machen, danach eher nicht mehr.
Mein Platz ist in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe vor 2 Jahren dort auf die Landesverfassung geschworen, dass ich alle meine Kraft dafür investiere, dass dieses Land sich gut entwickelt.
Martin Schütz ist mit im Deutschlandfunk Nova Studio. Wir sprechen zur Urlaubszeit über Sterne. 4, 5, 3 Sterne fürs Hotel. Welches nehmen wir denn jetzt für die Ferien?
Am liebsten wahrscheinlich 5 Sterne für 5 Euro. Das klingt wie ein fairer Deal für uns.
Ja, du hast dich heute damit beschäftigt, was diese Sterne eigentlich aussagen.
Der Verbraucherzentralen Bundesverband, also der Dachverband der Verbraucherzentralen, der hat sich das nämlich auch nochmal genau angeguckt und hat heute dann erklärt, dass wir bestimmten Sternen durchaus glauben können, nämlich vor allen Dingen denen der DEHOGA, also des Hotel- und Gaststättenverbandes, und dass es durchaus viele Anbieter gibt, die auch obskure Kriterien haben und auf einmal sind 3-Sterne-Hotels, 5-Sterne-Hotels nur, weil sie einen Föhn haben.
Außerdem Thema heute Donald Trump im Vereinigten Königreich mit tollen Tipps vorab zum Brexit.
If you don't get the deal you want, if you don't get a fair deal, then you walk away.
Tag 1 des Trump-Besuchs, erstmal bei der Queen. Das hört ihr auch hier im Update-Podcast vom 3. Juni 2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Ich habe mich hier gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet, bin zurückgetreten. Und ich wollte mich auch bei Ihnen persönlich für die jahrelange gute Zusammenarbeit bedanken. Machen Sie es gut.
Machen Sie es gut. Das war's mit Andrea Nahles. Und dafür kommen jetzt diese drei, die Ministerpräsidentinnen Manuela Schwesig und Malu Dreyer und der hessische SPD-Politiker Thorsten Schäfer-Gümbel. Allerdings übernehmen sie den Parteivorsitz nur kommissarisch und auch der Fraktionsvorsitz wird erstmal nur kommissarisch übernommen. Das waren die Meldungen heute. Wir fragen uns, wie geht's denn jetzt weiter bei der SPD? Frank Kapellan in unserem Hauptstadtstudio. Also Franz Müntefering, der hat ja mal gesagt, der SPD-Vorsitz, das wäre das schönste Amt neben dem Papst. Warum will's denn dann gerade niemand haben? Wer sagt denn da alles ab?
Ich war völlig überrascht. Heute Nachmittag hat auch Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern, die ja zu den dreien gehört, die die Partei nun kommissarisch führen sollen, die hat auch abgewunken und hat gesagt, mein Platz ist in MacPom, da will ich bleiben, da habe ich meinen Eid geschworen auf dieses Land und ich will nicht Bundesvorsitzende werden. Also es gibt bisher keine Bewerber, wenn man vielleicht mal absieht von Simone Lange, Flensburger Oberbürgermeisterin, die noch überlegt, ob sie ihren Hut in den Ring werfen wird. Ja, wie geht's weiter? Die drei wollen das Ganze nun kommissarisch weiterführen. Am 24. Juni gibt's wieder eine Vorstandssitzung und dann soll entschieden werden, machen wir einen außerordentlichen Parteitag, gibt's einen normalen Parteitag, das ist entscheidend für die Fristen. Wie schnell wird das alles gehen? Dann wird auch darüber gesprochen, wie es mit der GroKo weitergehen soll.
Und wie arbeitsfähig ist die SPD bis dahin? Klimaschutzgesetz, Grundrente waren ja so die Themen, die eigentlich angegangen werden sollten.
Die sollen angegangen werden und da will die Partei auch Druck machen. Thomas Oppermann, Bundestagsvizepräsident, hat das heute gesagt. Der meinte ja gestern schon, wir brauchen jetzt Trophäen, um die SPD irgendwie da nach vorne zu bringen. Also da will man Druck machen, ein Klimaschutzgesetz schnell auf den Weg bringen. Die Grundrente, da will man auch Zugeständnisse von der Union bekommen. Aber die Frage ist natürlich berechtigt, wer wird das machen, wenn auch beispielsweise die Fraktion in den kommenden Wochen zumindest erstmal nicht mit einer regulären Führung dasteht. Da ist Rolf Mütze nicht derjenige, der die Fraktion kommissarisch führt. Also die SPD ist natürlich noch viel mit sich selbst beschäftigt.
Auf tagesschau.de, da werden gerade schon die möglichen Szenarien aufgedröselt. Also Bruch der Koalition, dann mit zu bildender neuer Koalition oder mit Minderheitsregierung, mit alter Kanzlerin, mit neuer AKK-Kanzlerin. Bis hin zu Neuwahlen steht alles schön ausführlich drin. Bei Neuwahlen hätten wir vielleicht sogar einen neuen Kanzler. Habeck, deine Einschätzung, worauf läuft es denn gerade hinaus?
Also meiner Ansicht nach wird es auf Neuwahlen hinauslaufen. Die Frage ist, wie schnell werden die kommen? Man will die Landtagswahlen abwarten in Ostdeutschland, 1. September. Sachsen und Brandenburg, im Oktober dann noch Thüringen. Und wahrscheinlich wird man erst danach im Oktober möglicherweise darüber befinden, wer denn die SPD führen soll. Und dann wird ja auch diese berühmt-berüchtigte Revisionsklausel in Kraft treten, also die Überprüfung der Großen Koalition. Und dann, so hört man, wird man wohl auch die Mitglieder wieder beteiligen. Die sollen dann entscheiden, ob die Große Koalition fortgeführt wird, ob sich das lohnt, was man sich noch vornehmen will. Und mein Gefühl ist, dass eine Mehrheit doch dann dagegen ist, weiterzumachen mit der Union. Also ich glaube, dann wird es zum Ausstieg kommen. Aber wie gesagt, die Parteiführung, die kommissarische, die wollen jetzt nichts überstürzen und wollen versuchen, noch ein bisschen die Sache zu beruhigen und vielleicht doch noch was rauszuholen in der Großen Koalition.
Und versuchen, sich irgendwie in die Sommerpause zu retten.
Ja, das kann man so sehen. Das ist natürlich fatal, würde ich sagen, auch für die Wahlkämpfer im Osten des Landes. Denn da wird dann immer die Unsicherheit bleiben. Da gab es beispielsweise heute Sozialdemokraten aus Sachsen-Anhalt, die gesagt haben, wir müssen jetzt sofort raus aus der Großen Koalition, hat alles keinen Sinn mehr. Martin Dulich, der Landeschef der SPD in Sachsen, hofft sich ein bisschen Belebung durch einen Wettstreit der Kandidaten, wenn wir denn welche haben. Also die müssen sich ja erstmal melden. Also der hat das Thema Urwahl noch einmal und das Thema Doppelspitze auf die Tagesordnung gebracht. Nicht nur er, also auch Heiko Maas, der Außenminister, hat sich dafür ausgesprochen. Und da sagen jetzt viele, die Union, die hat das prima gemacht mit der Nachfolge von Merkel im Parteivorsitz. Drei Kandidaten schaulaufen, die sind durch die Republik getourt und das hat viele bewegt, mobilisiert, die sind da hingegangen. Und so wünschen sich manche Genossen das jetzt wohl auch.
Mhm. Frank Kapellan im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio, also Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel übernehmen kommissarisch den SPD-Parteivorsitz, den Job von Andrea Nahles.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wie viel Klimapolitik kann denn eigentlich die Union? Welche Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht? Wie kann es besser in der Kommunikation dabei laufen? Solche Fragen stellen sich wahrscheinlich heute Abend die CDU-CSU-Fraktionschefs aus Bund und Ländern. Und zwar machen sie das in Weimar. Laut einer repräsentativen Studie finden rund 85% der Deutschen, die Bundesregierung tue eher nichts, um unseren Planeten für uns Menschen lebenswert zu erhalten. Und Regierung heißt natürlich CDU, SPD. Es ist eine Umfrage, die wurde vor der Veröffentlichung von Rizzos CDU-Zerstörungs-YouTube-Video gemacht übrigens. Und wir fragen uns, naja, was sollen sie denn jetzt machen mit ihrer Klimapolitik? Werner Eckert aus der Umweltredaktion des SWR. Also dieses Gefühl, die tun zu wenig in Sachen Klimapolitik, lässt sich so einfach das schlechte Abschneiden der Union bei der Europawahl erklären?
Nein, das glaube ich eher nicht, denn es gab auch Mehrheiten zum Beispiel gegen CO2-Steuern. Das hängt immer davon ab, wie man fragt. Das ist ja bekanntlich bei Umfragen so. Insofern würde ich da nicht so viel drauf geben. Ja, es gibt eine ganz grundsätzliche Bereitschaft in der Bevölkerung, diesem Thema Klimaschutz mehr Bedeutung beizumessen. Aber die ist doch sehr abstrakt, diese Bereitschaft. Immer wenn es konkret wird, sieht es dann schon ganz anders aus. Und das macht es den Parteien allesamt nicht so einfach.
Die Meinung von YouTuber Rezo, die kennen wir. Deine Einschätzung, was waren denn in der Klimapolitik die größten Fehler der vergangenen Jahre in der GroKo?
Also ich glaube, dass man das Thema wirklich stiefmütterlich behandelt hat, war der größte Fehler. Es hat im Grunde in der Klimapolitik einen großen Anlauf gegeben, der war unter Rot-Grün und das ist Kanzler Schröder gewesen. Also das ist schon eine Ewigkeit her. Für junge Menschen war das vor ihrer Zeit. Da wurde auch übrigens eine Ökosteuer eingeführt, die wir bis heute haben, von der niemand redet, weil das Geld einfach im Staatshaushalt mittlerweile versickert bzw. in den Sozialkosten. Also das war ein Anlauf und danach ist die GroKo gesprungen als Tiger und gelandet als Bettvorleger. Da ist nicht mehr viel passiert.
Also was würdest du denn jetzt in Richtung Weimar rufen zu den CDU-CSU-Fraktionschefs? Würdest du sagen, früherer Kohleausstieg, Dämmung fördern, Verkehrskonzepte fördern?
Also sie brauchen Politikkonzepte, die nicht immer andere Interessen vorne dran stellen. Beispiel Dämmung, da hat man jetzt gesagt, ja, aber Wohnraum muss bezahlbar bleiben. Also bezahlbarer Wohnraum ist ja auch ein hohes Gut. Da hindert der Klimaschutz wieder. Und deswegen ist alles, was man in Sachen Klimaschutz im Gebäudesektor hat, eigentlich immer nur eine Halbheit. Was es braucht, ist sicherlich ein Konzept, was Klimaschutz zuallererst mal gewährleistet. Und dann muss man fragen, und wie können wir dann dafür sorgen, dass der Wohnraum auch noch bezahlbar bleibt? Derzeit ist es anders. andersrum und deswegen funktioniert Klimaschutz nicht. Dasselbe im Verkehr. Also Klimaschutz braucht sicher, wenn man etwas anders machen will, die Priorität. Das heißt, er muss vorne dran gestellt werden, erstmal das Klimaziel und dann muss man die Kollateralschäden sozusagen, das, was man nicht haben will an schlimmen Folgen, abmildern und nicht umgekehrt.
Übrigens sind die Wählerinnen und Wähler auch durchaus selbstkritisch. Nur 19% finden, dass wir Bürgerinnen und Bürger genug tun, um das Klima zu schützen. Wo können wir alle ganz schnell sofort anfangen?
Also das ist, glaube ich, evident. Das Erste ist nicht fliegen, jedenfalls nicht unnötig, da geht es aber schon wieder auseinander. Was ist schon ein nötiger Flug? Das Zweite ist weniger Autofahren, mehr öffentliche oder Fahrrad nutzen. Und das Dritte ist beim Fleisch einfach wirklich auf der Bremse stehen. Auch das hilft. Das sind allesamt unpopuläre Dinge. Wobei ich sagen würde, man darf das auch nicht dem schlechten Gewissen der Menschen überlassen. Das ist die Menschen überfordert. Wir wollen etwas gemeinsam und deswegen soll Politik dann auch Rahmenbedingungen setzen, die dazu führen, dass dieser gemeinsame Wille dann auch Realität wird. Das darf man, glaube ich, nicht dem Einzelnen und seinem schlechten Gewissen überlassen.
Ja gut, aber wir sind Deutschlandfunk Nova. 1, 2 und 3, das machen unsere Hörer ja schon alles.
Wenn das wirklich so wäre, dass die Menschen schon so viel täten, dann hätten wir nicht in Deutschland immer noch knapp etwas unter 10 Tonnen CO2-Ausstoß und damit fast 5-mal so viel, wie nachhaltig auf dieser Welt einem Menschen zusteht, ohne dass die Atmosphäre überlastet wird. Also wir sind da noch weit von gut entfernt.
In Weimar sitzen die Unionsfraktionschefs aus Bund und Ländern zusammen und reden über die zukünftige Klimapolitik. Werner Eckert aus der SWR-Umweltredaktion mit Signalen, worum sich die Unionspolitiker besonders kümmern sollten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, das wollen wir doch, oder? So richtig viele Sterne, wenn wir was buchen. Wenn wir ein Hotel buchen und Urlaub machen, dann können es nicht genug Sterne für möglichst wenig Geld sein. Aber nicht jeder Stern ist gleich. Es gibt mittlerweile fast so viele Hotelsterne wie Sterne in der Milchstraße. Hier ist Deutschlandfunk Nova, das Update. Also es gibt Bewertungsseiten im Netz, es gibt TripAdvisor, Google-Rezensionen natürlich, dann noch die Sterne von Reiseveranstaltern und die von Tourismus- und Gastroverbänden. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Welchen Sternen können wir dabei noch trauen bei der Urlaubsbuchung?
Also der Verbraucherzentralen Bundesverband, also das ist so der Dachverband der Verbraucherzentralen, der hat heute erklärt, den Stern der DEHOGA können wir mit ziemlicher Sicherheit glauben, also den Stern des Hotel- und Gaststättenverbandes.
Und warum genau diesen Stern?
Weil der Branchenverband DEHOGA seit schon wirklich langer Zeit Sterne vergibt, nämlich seit 1996. Da war für viele im Internet noch gar nichts los, also da haben die schon durchaus einen Erfahrungswert. Und die haben einen Kriterienkatalog entwickelt, der aus Sicht der Verbraucherschützer einheitlich ist, der neutral ist und der transparent ist. Und die überprüfen selbst die Qualität immer wieder der Sterne, die sie vergeben haben. Zum Beispiel checkt der Verband seit dem Herbst 2016 mithilfe einer speziellen Software die Internetauftritte deutscher Hotels, guckt nach, ob wirklich alles in Ordnung ist oder ob da nicht auch mit falschen Sternen, also als DEHOGA-Stern ausgewiesen, geworben wird. Also da gibt es auch eine gewisse Selbstkontrolle.
Die DEHOGA-Sterne. Gibt es noch eine andere seriöse Alternative?
Klar, die gibt es. Der Verbraucherzentralen Bundesverband stuft zum Beispiel auch noch die Bewertungen des Deutschen Tourismusverbands DTV als seriös ein. Also es gibt Alternativen auch noch.
Aber drücken wir das mal ganz platt aus. Mittlerweile vergibt ja jeder Heini irgendwie Sterne.
Sogar
im
wir
Netz.
Manchmal.
Ja. Wie kann ich da den Überblick behalten?
Also wenn es wirklich schnell gehen muss bei einer Buchung, und das ist ja durchaus mal der Fall, dann ist es wirklich schwer, weil du eigentlich bei jeder Bewertung erstmal schauen musst, welche Kriterien lagen denn jetzt diesen Sternen zugrunde. Warum hat ein Laden halt irgendwo mal 3 Sterne bekommen und hat plötzlich 4 oder so? Felix Metmann, das ist der Tourismusexperte von der Verbraucherzentrale, vom Verbraucherzentrale Bundesverband, der rät zum Beispiel danach zu schauen, wo bei diesen Kriterien der Schwerpunkt in der Bewertung gelegen hat.
Reicht es schon, wenn ein Föhn auf dem Zimmer vorhanden ist, dass das dann zu einem 4-Sterne-Hotel klassifiziert wird. Wenn ich das dann sehe, würde ich für mich selber sagen, brauche ich einen Föhn, um 4 Sterne zu bekommen, oder sind da vielleicht auch noch ein paar andere Kriterien wie ein Wellnesscenter oder ein Swimmingpool etc. nötig?
Ja, das ist natürlich, läuft es genau darauf hinaus, was wir eigentlich nicht haben wollen, nämlich nervige Kleinarbeit, dass wir immer wieder gucken, was ist das Bewertungskriterium, warum diese Sterne.
Also sind das gar nicht so oft Mogeleien mit Bewertungen, die da von den Verbraucherschützern kritisiert werden?
Nee, weil diese Sternebewertungen sind einfach mittlerweile in einer unfassbar hohen Anzahl vorhanden und damit völlig unüberschaubar eigentlich auch. Viele Anbieter, viele unfassbare unterschiedliche Kriterien, sodass es eben schwierig schwierig ist, da auf einen Blick irgendwie zu sagen, ah, das ist in Ordnung oder das ist eine Schrottbude, die irgendwie viele Sterne mal irgendwo abgeräumt hat, nur weil sie halt einer fiktiven Checkliste irgendeines obskuren Anbieters eben entspricht und deswegen 4 Sterne hat. Es kommt natürlich auch bei seriösen Anbietern immer mal wieder vor, dass Hotels mogeln und damit werben, dass sie eben mehr Sterne haben, als es eigentlich so der Realität entspricht. Laut DeHoga passiert sowas eben in ungefähr 3% der Fällen, dass überprüfte Hotels mehr Sterne angeben, als sie eigentlich verdient hätten. Aber das bezieht sich eben nur auf Deutschland, weil es eben der deutsche Gaststätten- und Hotelverband ist.
Klar, im Ausland bist du mal oft in einem 4-Sterne-Hotel und denkst dir, wer hat
Landeskategorie.
Landeskategorie.
Sternchen denn hier unten Sterne? Im Vertrag. Landeskategorie, ja.
Gibt es denn irgendwas, worauf ich als Faustregel so noch achten sollte?
Ja, es ist halt wenig innovativ, was ich jetzt sagen kann und es hat wahrscheinlich auch jeder schon gehört. Ich persönlich gucke mir immer nur die schlechten Bewertungen an, weil wenn da jemand irgendwie schreibt, die Sonne hat mich auf der Terrasse geblendet und deswegen gibt es 0 Punkte oder so, dann ist das für mich ein Kriterium, was ich streichen kann. Aber wenn viele Leute Dinge schreiben von Hygieneproblemen oder sonstigen, dann finde ich, ist das immer ein ausschlaggebendes Kriterium für mich, auch auf die 4 oder 5 Sterne oder die 3 oder 2 irgendwie zu sagen, da vergesse ich das Hotel und suche mir was anderes. Mehr kann ich da leider nicht an die Hand geben, außer nervige Kleinarbeit.
5 Sterne für Martin Schütz aus dem Update-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
US-Präsident Donald Trump ist heute Morgen in London gelandet, ziemlich genau ein Jahr nach seinem ersten Besuch. Damals gab es ja, wegen des Besuchs ziemliche Proteste, unter anderem mit einem Heliumballon in Form von Trump als schreiendes Baby mit Windeln. Kerstin Ruskowski aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Gibt es heute auch wieder solche Proteste?
Ja, es sind angeblich welche geplant, aber bisher scheint es ziemlich ruhig zu sein, abgesehen von Protestplakaten von Amnesty International an einer Brücke vor der US-Botschaft. Es könnte aber sein, dass der Babyballon noch ein Comeback feiert. Schließlich bleibt Trump ja noch morgen in London. Im Gegensatz zu letztem Jahr ist Trumps Besuch jetzt ein offizieller Staatsbesuch mit allem Drum und Dran.
Und was heißt das genau?
Ja, dass weniger politische Gespräche im Vordergrund stehen, sondern mehr Feierlichkeiten. Und das heißt heute vor allem viel Zeit mit den Royals. Trump und seine Frau Melania sind am Buckingham Palace mit Salutschüssen aus Kanonen begrüßt worden. Die Queen's Guards haben eine Choreografie aufgeführt und dann gab es ein Mittagessen mit der Queen, gefolgt von Tee bei Charles und Camilla. Und jetzt sitzen die Trumps und die königliche Familie mit 150 geladenen Gästen beim Staatsbankett. Das ist eine ziemliche Ehre, die nicht jeder kriegt. Trump ist nach George W. Bush und Barack Obama erst der 3. US-amerikanische Präsident, für den so ein Dinner im Buckingham Palace geschmissen wird.
Und zu so einem Staatsbesuch gehört doch in London auch eine Fahrt mit einer Kutsche, oder?
Ja, eigentlich schon, mit einer goldenen Kutsche sogar. Darauf wird aber verzichtet, weil der Secret Service da Sicherheitsbedenken hatte.
Ist nicht gepanzert genug. Insgesamt ist der Besuch von Trump also eher zeremoniell als politisch, hast du ja schon gesagt.
Genau, eben weil es so ein offizieller Staatsbesuch ist. Dazu hatte Theresa May ihn kurz nach seinem Amtsantritt Anfang 2017 schon eingeladen bei ihrem Staatsbesuch in Washington. Und Stephanie Baker vom US-Sender Bloomberg meint, dass Trump sich da jetzt auch so ein bisschen selbst inszenieren will.
I think Trump views himself as the head of a political dynasty.
Ich glaube, Trump sieht sich selbst als Kopf einer politischen Dynastie. Und er möchte, dass man Parallelen ausmacht zwischen dieser Dynastie und der königlichen Familie. Das dürfte einer der Gründe dafür sein, dass er zu diesem Besuch alle seine Kinder mitbringt, um, wie er sagt, die nächste Generation zu treffen. Die Bilder, die hier entstehen, sind wirklich wichtig für ihn. Er mag es, sich selbst für eine Art königliche Person zu halten.
He likes to think of himself as American royalty of some sort.
Ja, wobei sein Verhalten ja oft nicht gerade königlich oder besonders diplomatisch ist. Auch heute hat es wieder ein bisschen Beef gegeben, weil der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan Trump am Wochenende in einer Zeitung kritisiert hatte als, Zitat, eines der ungeheuerlichsten Beispiele einer wachsenden Bedrohung von rechts für die ganze Welt.
Und Donald Trump hat das nicht auf sich sitzen lassen. Ne?
Genau, er hat zurückgetwittert, Sadiq Khan mache ja eh einen fürchterlichen Job als Bürgermeister von London und sei so dumm gewesen, fies zum Präsidenten der Vereinigten Staaten zu sein, also zu Trump. Wobei die USA ja die wichtigsten Verbündeten Großbritanniens seien und so weiter und so fort. Und dass Khan ein eiskalter Loser ist, hat Trump auch noch in dem Tweet erwähnt.
Politisch sind das gerade relativ schwierige Zeiten im Vereinigten Königreich. Stichwort Brexit. Wird das gar nicht thematisiert?
Ja, Trump hat das vor allem im Vorfeld thematisiert. Er hat unter anderem gesagt, dass Nigel Farage die Brexit-Verhandlungen mit der EU führen sollte und dass er Boris Johnson für einen guten Nachfolger von Premierministerin Theresa May hält. Darüber wird sich May sich wahrscheinlich nicht so gefreut haben, muss sich aber morgen dann nochmal zusammenreißen, wenn sie sich mit Trump trifft, bevor sie dann am Freitag offiziell als Vorsitzende der konservativen Tories zurücktritt. Aber so ein richtiges Zweiertreffen von Staatsoberhäuptern soll das wohl eh nicht werden. Die beiden, Trump und May, wollen sich stattdessen zusammen die Churchill War Rooms angucken. Von denen aus hatte der damalige britische Premierminister Winston Churchill im Zweiten Weltkrieg gewirkt. Ja, und mit Gedenken an den Zweiten Weltkrieg geht es dann auch weiter. Am Mittwoch gibt es ein D-Day-Gedenken in Portsmouth. Von da aus hatten die Alliierten nämlich vor 75 Jahren in Richtung Normandie abgelegt. Und da, in der Normandie wiederum, gibt es dann am Donnerstag auch nochmal Feierlichkeiten. Und zwischendurch hat Trump aber auch noch einen Abstecher nach Irland geplant zum Golfspielen.
Nach Irland? Normalerweise geht er immer in Schottland
Golfspielen. Ja, ich habe mich auch gewundert, weil man weiß ja, dass er diese Golfanlage
in Schottland hat.
Ja.
Die er ja sehr lobt und sagt, es sei eine der schönsten der Welt. Ich würde niemals
Vielleicht hat er welche in Irland gekauft, ich weiß gerade nicht.
Bestimmt. US-Präsident Donald Trump ist heute in London angekommen zum feierlichen Staatsbesuch, wie der bisher so läuft und wie es die nächsten Tage weitergeht, habt ihr gehört, hier bei uns.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Über 2000 Menschen sind 2018 beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, gestorben. Das sagt die UNO-Flüchtlingshilfe in einem Bericht. Und dafür sei die EU verantwortlich, sagen jetzt internationale Anwälte. Sie wollen heute vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag Klage einreichen. Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, heißt es. Die EU, die sei dafür verantwortlich, dass tausende Menschen ertrinken. Und sie sei auch dafür verantwortlich, dass Flüchtlinge in Libyen gefoltert, versklavt und getötet werden. Ja, ob das so ist oder nicht, darüber lässt sich natürlich zwischen uns streiten, aber lässt sich darüber auch vor Gericht in Den Haag streiten. Das wollten wir klären heute Abend mit Klaus Rackwitz, Leiter der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien, die sich mit internationalem Strafrecht befasst. Und ich habe ihn gefragt vor der Sendung, Herr Rackwitz, wie kann man eine internationale Staatengemeinschaft wie die Europäische Union, kann man die überhaupt verklagen?
Ja, eigentlich gar nicht. Artikel 125 des Rom-Statuts sieht also vor, dass Staaten Mitglied und damit auch Subjekte des Strafgerichtshofs sein können, nicht aber Staatengemeinschaften. Also insoweit ist das eher ein politischer Akt, denn ein strafrechtlich zu würdigen sein.
Okay. Wer würde dann vor Gericht stehen, wenn ein Staat angeklagt wird, wenn man so eine internationale Staatengemeinschaft nicht anklagen kann?
Also man kann natürlich die Vertreter der Mitgliedstaaten, die 28 EU-Staaten selber, können natürlich Subjekte einer Ermittlung vor dem Strafgerichtshof sein. Mhm. Und dann wären es diejenigen, die dort Entscheidungen getroffen haben.
Die Regierung?
In der Regel sind das dann Regierungsvertreter.
Und die würden auch bestraft werden können?
Theoretisch ja, wenn sie sich strafbar gemacht haben im Sinne des römischen Statuts oder wie in Deutschland des Völkerstrafgesetzbuchs.
Und wie könnte eine Strafe dann aussehen?
Ja, die Strafen reichen von im Prinzip Geldstrafen bis 30 Jahre Haft maximal.
Gab es da mal einen vergleichbaren Fall?
Nein. Also mir ist kein Fall bekannt, in dem ein Handeln einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung zu Strafverfahren geführt hätte oder gar Verurteilung geführt hätte. Das ist ein Novum.
Jetzt kennen wir die Fälle, dass ehemalige Staatschefs vor Gericht standen und dann auch verurteilt wurden. Wenn jetzt agierende Regierungen vor Gericht stehen würden in Den Haag, ginge das auch?
Das ginge auch, das hat es auch schon gegeben, und zwar im Falle des kenianischen Präsidenten Kenyatta, der ja wegen der Gewalttaten nach den letzten Wahlen in Kenia vor Gericht stand, ist als Verfahren eingestellt worden. Aber das war kein Hinderungsgrund, dass man sozusagen den amtierenden Staatschef unter den Angeklagten hat.
Wenn Sie sagen, also die Europäische Union als Staatengemeinschaft kann eigentlich gar nicht angeklagt werden, das ist jetzt einfach nur ein politisches Signal, was da gesetzt wird?
Also wenn man sich vor Augen hält, dass diese Strafanzeige erst an große Zeitungen in der ganzen Welt geschickt wurde und danach erst an die Anklagebehörde, die ja mit der sachlichen Prüfung befasst sein wird, dann spricht das auch für sich. Das hat natürlich dann auch ein öffentlichkeitswirksames Moment. Und ich bin mir sicher, dass die Anwälte sich bewusst sind, dass dem römischen Statut nur Staaten und nicht Staatengemeinschaften beitreten können und daher auch nur Staaten und deren Vertreter Subjekte der Strafverfolgung sein können. Das wissen sie.
Wie bewerten Sie dann diese Anklage? Ärgert Sie das, dass die Öffentlichkeit hier quasi ausgenutzt wird?
Nein, das ärgert mich nicht. Das Problem ist ja da, es sterben Menschen im Mittelmeer. Die Situation in Libyen ist besorgniserregend. Das sind ja Tatsachen, die man nicht wegleugnen kann. Ob man denen mit den Mitteln des Strafrechts begegnen kann, ist eine ganz andere Frage. Und ob das römische Statut dafür das richtige Instrument ist, ist erst recht eine weitere Frage. Es geht ja hier, angezeigt werden ja Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die erfordern ja eine weitgehende und systematische Attacke der gesamten Zivilbevölkerung. Ob man davon reden kann, wird die Anklagebehörde zu prüfen haben.
Das wird also durchaus passieren?
Ja, natürlich. Es gehen ständig Anzeigen ein beim Internationalen Strafgerichtshof wegen aller möglicher besorgniserregender Zustände, sei es Syrien. Es gab letztens eine Strafanzeige wegen des Verhaltens Australien gegenüber Flüchtlingen. Also ganz unterschiedliche Herkünfte und ganz unterschiedliche Sachverhalte. Und die Anklagebehörde wird das prüfen.
Klaus Rackwitz, Leiter der Internationalen Akademie Nürnberger Prinzipien. Er sagt, die EU kann man nicht verklagen, auch wenn es internationale Anwälte gerade versuchen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wasserdampf steigt auf, dort oben ist es kälter. Der Dampf kondensiert an kleinen Teilchen, die in der Luft schweben. An denen kleben dann so kleine Mini-Wassertropfen und am Himmel bildet sich eine schöne Wolke. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt. Nach dem Super-Sommer-Samstag und Super-Sommer-Sonntag gab es gestern Abend erste Gewitter aus den Wolken, die sich aufgetürmt hatten. Und wir fragen uns heute Abend, was ist denn eigentlich alles so in der Wolke drin? Professor Joachim Curtius vom Institut für Atmosphäre und Umwelt an der Uni Frankfurt am Main. Was für Teilchen stecken eigentlich in so einer Wolke drin, neben dem Wasser natürlich?
Also nach wie vor ganz wichtig, hauptsächlich Wasser, ganz richtig. Aber weil das Wasser eben kondensiert ist an solchen Kondensationskeimen, die aus verschiedenen Chemikalien bestehen können, findet man eine ganze Menge andere Substanzen. Das können lösliche Substanzen wie Salze sein, Meersalz, aber auch Ammoniumsulfat oder Ammoniumnitrat. Das kommt aus der Landwirtschaft, der Ammoniak, aber Sulfat kommt aus verschiedenen anderen menschgemachten Quellen hauptsächlich. Also es gibt viele verschiedene Substanzen, organische Substanzen, zum Beispiel die von den Bäumen abgegeben werden, spielen da auch eine Rolle, die dann in der Atmosphäre oxidiert worden sind. Und Substanzen wie Sahara-Staub, der aufgewirbelt wird, Meersalz, das durch die Gischt vom Meer in die Atmosphäre kommt, oder Blütenpollen und so weiter. Das alles sind solche Kerne, an denen das Wasser dann kondensieren kann.
Gefühlt überall auf der Erde konnte schon Mikroplastik nachgewiesen werden. Steckt auch ein bisschen Mikroplastik da oben in den Wolken?
Ja, mit Mikroplastik ist es ein schwieriges Thema. Wir wissen bisher nur sehr wenig über Mikroplastik in der Atmosphäre. Wir wissen viel inzwischen über Mikroplastik im Meer. Wir wissen, dass zum Beispiel Reifenabrieb, also wenn Reifen, das ist ja so eine Art Plastik, da kommen auch sehr kleine Partikel in die Luft. Aber wir haben noch relativ wenig Verfahren, um diese Plastikpartikel von anderen organischen Partikeln unterscheiden zu können. Und gerade eben wenn die Partikel sehr klein werden, kleiner als ein Mikrometer, dann wird es sehr schwer nachzuweisen, dass sie aus Plastik bestehen und nicht aus anderen organischen Verbindungen.
Aber zu schwer wäre so Mikroplastik nicht, wenn Sie sagen, Pollen oder genau, auch Salze sind da oben, dann könnten auch durchaus Plastikteilchen oben sein.
Ja, aber eben sehr viel weniger, je größer sie sind. Und gerade wenn sie größer werden als 10 Mikrometer, dann sinken sie doch schnell zum Boden ab und kommen nicht so hoch in der Atmosphäre wie eben die ganz kleinen Feinstaubteilchen, die wir überall wirklich in der Atmosphäre bis in größte Höhen finden.
Jetzt haben wir diese Gewittersituation in Deutschland. Die Wolken türmen sich so richtig auf, werden immer dunkler und schwerer. Wovon hängt es eigentlich ab, ob und ab wann eine Wolke dann abregnet?
Ja, also wo und wann sie abregnet, sind sehr komplexe Prozesse. Die Tropfen, die Wolkentröpfchen, die selbst noch zu klein sind, um zu Boden zu fallen, die müssen gigantisch anwachsen. Die müssen das Millionenfache an Masse aufnehmen, um dann schwere Regentropfen zu sein, die wirklich schnell zu Boden zu fallen. Und diese Anwachsprozesse sind relativ kompliziert. Die laufen eben nicht nur durch Kondensation ab, sondern da geht es auch ums Zusammenstoßen von Tröpfchen miteinander und wie wahrscheinlich das ist. Und hier in mittleren Breiten spielt sehr stark die Eisphase eine Rolle, also dass sich auch Eis in den Wolken bildet. Und dafür braucht man nicht solche Kondensationskeime, sondern sogenannte Eiskeime. Das sind sehr seltene Partikel, die nur ganz wenig vorkommen. Nur eines von 10.000, eines von 100.000 Partikeln ist ein geeigneter Eiskeim, wo sich dann aus einem unterkühlten Tröpfchen ein Eiskristall bildet.
Das wäre dann bei Schneefall der Fall?
Ja, bei Schnee beziehungsweise sehr viel entsteht in den Wolken auch erstmal Eis, aber auf dem Weg nach unten taut es wieder auf und kommt dann als Regen unten an. Also bei uns in mittleren Breiten ist oft der Regen über die Eisphase in den Wolken entstanden und hat diese Eiskeime ursprünglich gebraucht, damit sich dieser Niederschlag dann bilden kann.
Als Sie eben über die Teilchen gesprochen haben, an denen sich das Wasser kondensiert, also kleben bleibt, da haben Sie sehr viel Menschengemachtes genannt. Haben wir dann sozusagen heute mehr und häufiger Wolken als früher?
Ja, wir gehen davon aus, dass wir mehr Wolkentröpfchen haben, aber kleiner. Also die gleiche Menge Wasser kondensiert an mehr Partikeln und das verändert dann auch die Eigenschaften der Wolke. Also wie viel Licht reflektiert wird von der Wolke, hängt davon ab, wie viele Tröpfchen man da hat. Und deshalb gehen wir davon aus, dass die Wolken etwas mehr Licht reflektieren zu heutiger Zeit, wo wir mehr Kondensationskeime haben, als zu früheren Zeiten, wo es etwas weniger Kondensationskeime gab.
Joachim Curtius vom Institut für Atmosphäre und Umwelt an der Uni Frankfurt am Main über Wolken.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.